Die wahrscheinlich häufigste Komplikation nach der Implantation von Brustimplantaten ist die sogenannte Kapselkontraktur oder auch Kapselfibrose genannt. Diese Kapselfibrose tritt relativ selten auf. Da gibt es so eine Art Daumenregel, bei der man sagen kann, was man wissenschaftlich fundiert auch weiß, so etwa nach 15 Jahren haben 15% der Patienten eine Kapselfibrose und davon muss man ungefähr die Hälfte operieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Bewusst schön sein, dem Podcast über Schönheitschirurgie und das Leben. Mein Name ist Dr. Niklas Nowak, ich bin Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie in Berlin und wer schon einige Folgen meines Podcasts gehört hat, weiß, hier geht es um alles Mögliche, nicht nur um die Schönheitschirurgie, sondern auch um alles, was vielleicht nicht chirurgisch ist, Unterspritzungen, alles, was die Haut betrifft und in Interviewfolgen und auch anderen Folgen um alles, was den Schönheitsbegriff mit einschließt. Und das ist eine ganze Menge in unserem Leben. Schönheit auf die unterschiedlichste Art und Weise begegnet uns ständig. Und auch der Schönheitsbegriff ist deshalb einer, den wir nicht nur beim Facelift finden, sondern natürlich auch in der Natur, in der Architektur und in allen anderen möglichen Bereichen. Heute geht es um ein Thema, was wichtig ist, wenn man interessiert ist an einer Brustvergrößerung. Und Brustvergrößerungen sind sehr häufig, fast ein Gebiet weltweit gesehen mit den häufigsten Eingriffen. Wenn man sich Zahlen aus 2022 anguckt, sind das etwa 4,5 Millionen Brustimplantate, die dort weltweit eingesetzt wurden. Das heißt, das ist ein Riesenmarkt und die Implantate selber sind auch in unfassbar großer Zahl von den unterschiedlichsten Implantatherstellern hergestellt. Das heißt, es gibt allein pro Implantathersteller oft hunderte verschiedene Modelle. Das macht bei sehr vielen Implantatherstellern, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele es sind, aber mögen es deutlich über 20 sein, die weltweit eine Rolle spielen, dann sind wir bei Tausenden von unterschiedlichen Brustimplantaten. Und Implantate bergen natürlich auch Risiken, nicht nur die Implantate selbst, sondern eben auch die ganze Operation kann Risiken bewirken. Und alle meine Patientinnen ausnahmslos sind natürlich interessiert daran zu wissen, was passiert denn, wenn ich mir einen Fremdkörper einsetze. Und ein Implantat ist nichts anderes als ein Fremdkörper. Wenn man das Ganze vergleicht im Bereich der Medizin, haben wir natürlich auch viele Fremdkörper, die wir einsetzen, unterschiedlichster Art. Den meisten Menschen sind beispielsweise Gelenkimplantate vor allen Dingen in der Hüfte bekannt und am Knie. Das heißt, wir nutzen das doch häufig. Auch im Bereich des Ohres gibt es Implantate an allen möglichen Stellen. Im Herz gibt es Stents. Also kleine Hülsen, die die Blutgefäße offen halten sollen. Auch das sind Implantate und werden als solche tatsächlich ja auch bezeichnet und oftmals aber von den Patientinnen gar nicht so wahrgenommen als etwas relativ Normales, was man dem Körper durchaus zumuten kann. Das heißt, der Körper kann diese Implantate, die ich gerade alle aufgezählt habe, zum Beispiel gut verarbeiten, das heißt mit ihm umgehen und viele, viele, viele Jahre damit leben und auch gut leben, ohne dass man sich großen Risiken aussetzt. Nichtsdestotrotz, wenn man so spricht, wie ich es gerade tue, ist es eine große Verallgemeinerung und natürlich gibt es bei allen diesen Sachen immer Risiken und in der heutigen Folge soll es um die hauptsächlichen Risiken von Brustimplantaten gehen. Wie gesagt, alles dies sind Risiken, die selten sind und die brauchen eigentlich unbedingt abhalten von einer solchen Operation. Nichtsdestotrotz über sie Bescheid zu wissen, um dann einschätzen zu können, will ich mir das überhaupt zumuten, ist, denke ich, sehr wichtig und es ist somit auch eine gewisse Beruhigung zu wissen, was könnte denn passieren, wenn auch selten. Die wahrscheinlich häufigste Komplikation nach der Implantationen von Brustimplantaten ist die sogenannte Kapselkontraktur oder auch Kapselfibrose genannt. Diese Kapselfibrose tritt relativ selten auf. Da gibt es so eine Art Daumenregel, bei der man sagen kann, was man wissenschaftlich fundiert auch weiß, so etwa nach 15 Jahren haben 15% der Patienten eine Kapselfibrose und davon muss man ungefähr die Hälfte operieren. 5, 6, 7, 8% nach wissenschaftlicher Literatur sind dann in der Notwendigkeit, operiert zu werden. Das heißt dann immer, die Implantate herauszunehmen. Wie entsteht so eine Kapselkontraktur? Auch das weiß man in Teilen ganz gut. Es gibt auch unterschiedliche Theorien. Was man relativ sicher weiß, ist, dass es wahrscheinlich eine chronische Entzündung ist, also eine schwelende Entzündung über viele, viele Jahre, die man selber nicht mitbekommt, sondern erst dann, wenn sie Probleme machen. Probleme sind dann eine Verhärtung der Brust, eine Formveränderung der Brust, zum Schluss auch Schmerzen, die auftreten. Und das passiert häufig nur einseitig, manchmal auch doppelseitig und wird dann eben erst zu einem recht späten Zeitpunkt bemerkt. Diese Entzündung selbst rührt möglicherweise von einem sogenannten Biofilm her, also einer Schicht auf Implantaten. Das finden wir nicht nur bei Brustimplantaten, sondern auch bei den anderen anfangs genannten, beispielsweise als Problematik. Ein Biofilm, eine Art von Bakterienrasen, der sich auf den Implantaten bilden kann, obwohl man denken würde, das ist doch alles unter sterilen Bedingungen eingebracht in den Körper und normalerweise dürfte doch da keine einzige Bakterie dran sein. Aber man muss sich einfach vorstellen, unser ganzer Körper ist voller Bakterien. Unser Körper geht täglich damit um, dass wir Millionen von Bakterien und verschiedensten Mikroorganismen aufnehmen, allein durch die Nahrung auf unsere Haut leben wir in friedlicher Koexistenz mit Millionen bis Milliarden von Bakterien. Alles Dinge, die sind uns immer gar nicht so genau bewusst. Und von daher verwundert es nicht, dass auch ein Implantat im Inneren einen Film sozusagen bilden kann. Und der kann dann möglicherweise eben eine Entzündung auslösen und kann die Hüllstruktur um ein Implantat, die im Übrigen jeder Fremdkörper, den man unter die Haut einbringt, der dort auch ausgebildet wird, das heißt die Haut oder der Körper macht immer so eine kleine Schutzschicht, dünn wie Seidenpapier oder Butterbrotpapier, um so ein Implantat herum. Und wenn diese Schicht eben sich verdickt von einem Zehntelsmillimeter auf vielleicht 2, 3 Millimeter Dicke, dann wird das eben entsprechend als Kapselfibrose bezeichnet und dann sieht man und spürt man es eben irgendwann auch. Wenn das passiert, gibt es, wie schon kurz erwähnt, eigentlich nur die Möglichkeit, das Implantat zu entfernen, wenn die Formveränderung so stark ist und auch die Schmerzen so deutlich sind, dass dies notwendig ist. Eine leichte Kapselfibrose ist nichts, was man unbedingt entfernen muss und womit man ohne weiteres auch noch sozusagen weiter herumlaufen kann mit diesem Implantat und das dann einfach regelmäßig überprüft. Die Diagnostik einer Kapselfibrose ist häufig eine, die wir Ärzte machen, wir plastischen Chirurgen. Häufig fällt das auch den Gynäkologinnen und Gynäkologen auf, die unsere Patientinnen manchmal häufiger sehen als wir, die die Implantate eingesetzt haben, weil sie eben regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung gehen. Und wir kommen dann wieder ins Spiel, wenn die Patientinnen sich bei uns vorstellen. Und dann bespricht man eben, was gemacht werden kann. Grundsätzlich besteht immer diese grundsätzliche Frage, wann muss ich überhaupt ein Implantat herausnehmen, wenn ich weiß, als ungefähre Regel nach 15 Jahren haben 15% der Implantatträgerinnen so eine Kapselfibrose, könnte ich natürlich sagen, nehme ich es nach 10, 11, 12 Jahren raus, um sicher zu sein. Hier ist die Studienlage nicht so ganz klar, muss man sagen. Im Moment weiß man, dass mit immer verbesserten Implantaten wir nicht mehr die unbedingte Notwendigkeit haben, ein Implantat rauszunehmen, wenn es 10, 12, 15 Jahre im Körper ist und 0,0 Probleme macht, weil man dann davon ausgehen kann, dass es eben auch nicht beschädigt ist. Wir haben jetzt eine nächste Kategorie der Komplikationen, die sich direkt daran anschließt und dieses Problem der Beschädigung mit aufnimmt. Das ist die Implantatruptur. Und da kommen wir genau in den Bereich, in dem wir gerade schon waren argumentativ. Das heißt, wenn ich eben ein paar Jahre so ein Implantat trage, wird es möglicherweise auch verändert, also durch Materialermüdung quasi oder sonstige innere Ursachen. Auch ein Autounfall beispielsweise tatsächlich mit einem Gurt, der über der Brust sitzt, kann ein Brustimplantat reißen lassen, zum Platzen bringen, klingt sehr dramatisch, ja. So dramatisch wird es nicht sein. Es ist immer auch sozusagen natürlich abgepolstert durch das, was man drüber trägt an Kleidung und Haut bei einem solchen Unfall. Aber es kann eben reißen und dann, wenn es reißt, kann es zur Gelmigration kommen. Also es kann passieren, dass Gel austritt und das Silikongel dann eben in das umliegende Gewebe kommt. Auch dann kann es sein, dass man das zunächst nicht merkt. Es kann sein, dass ich aufgrund dieses Entzündungsreizes des auslaufenden Silikons eine Kapselfibrose bildet, also die Kapsel sich verdickt und auch dann in der Konsequenz genau das Gleiche natürlich notwendig ist wie im Bereich der Kapselfibrose. Es ist bei einer wirklichen Implantatruptur eben dann tatsächlich so, obwohl diese Gele wie Gummibärchen heutzutage kohäsive Gele sind und nicht mehr auslaufen, kann es trotzdem sein, dass ich eben eine komplette Formveränderung, einen Strukturverlust dieses ganzen Implantats habe und dann auch die Brust sich von außen verändert. Man kann manchmal mittels eines MRTs das Ganze diagnostizieren, aber auch hier lange nicht immer, sondern man muss auch da den Tastbefund, den eigenen durch den Arzt mit reinnehmen und kann natürlich übers MRT schauen, ob man was sieht. Aber auch ich habe schon häufiger Implantate entnommen, von denen man dachte, sie sind ganz und sie waren kaputt. Und genauso umgekehrt, man dachte, sie sind kaputt und wenn man sie herausnahm, waren sie ganz. Das heißt, die Bildgebung ist dort nicht so 100% verlässlich. Implantatrupturen sind ungefähr so häufig, dass man sagen kann nach Studienlage, dass nach 20 Jahren 50% der Implantate reißen können. Aber auch da ist die Studienlage nicht so 100%ig sicher. Und durch diese verändernden Implantatformen und veränderte Implantatproduktion ist es wirklich schwer zu fassen, wie wahrscheinlich das ist. Es ist eher eine sehr, sehr seltene Komplikation und sie ist auch seltener als die Kapselfibrose. In diesen Bereich mit hinein ist noch eine weitere Komplikation zu nennen, das sogenannte Silikongelbluten. Damit bezeichnet man den Umstand, dass Mikropartikel von Silikon sowohl von der Hülle als auch von innen möglicherweise durch die Implantathülle hindurch penetrieren können und durch diese Diffusion, durch das Diffundieren dieses Gels durchs Implantat ins umliegende Gewebe gelangen können. Und diese mikroskopisch kleinen Partikel können dann eben Entzündungen verursachen, das Immunsystem beeinflussen und auch da ist es natürlich so, wie man sich vorstellen kann, dass ältere Implantate diese Wahrscheinlichkeit höher haben. Wir haben auch durch die unterschiedliche Art und Weise, wie Implantathüllen konstruiert werden, früher mit verschiedenen Schichten, die aufeinander aufgedampft werden, immer mehr jetzt hingehen zu Hüllen, die nur in einem Produktionsprozess produziert werden und damit sicherer gelten gegenüber dieser Komplikation. Kommt es auch wieder drauf an, wie bei den meisten Dingen, die ich gerade schon nannte. Ungefähr 10% liest man in der Literatur, kann es in Abhängigkeit vom Alter und der Qualität der Implantate, kann es 10% der Fälle betreffen. Auch hier Die Komplikationen sind ganz ähnlich wie bei einer Implantatruptur. Das heißt, es können Schmerzen, Entzündungen eine Rolle spielen. Und auch hier die subsequente, die darauf folgende Kapselfibrose als Folge eines chronischen Entzündungsreizes. Das sind alles nun Dinge gewesen, die das Implantat als Auslöser betreffen und die sozusagen alles, was ums Implantat herum passiert und in der Brust passiert, betreffen. Die nächsten beiden und für diese Episode auch letzten beiden Komplikationen, die zu nennen wären, ist zum einen die sogenannte Brustimplantatkrankheit oder die Breast Implant Illness. Eine Erkrankung, die schwer zu fassen ist, weil wir bis heute nicht genau wissen, woher sie rührt. Die Symptome, die die Frauen berichten, sind bunt, würden wir sagen. Das heißt, das kann von der Müdigkeit über Gelenkschmerzen bis hin zu kognitiven Beeinträchtigungen, Schlafstörungen, Muskelschmerzen, alles Mögliche, Depressionen. Und die Frauen, die das haben, können das immer rückdatieren auf die Zeit, kurz nachdem das Implantat eingesetzt wurde, ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre später, nachdem sie sich haben implantieren lassen, treten Symptome auf oder ja, unterschiedliche Sachen nehmen sie wahr, die sie vorher nie hatten. Und deshalb sagen können, nee, das habe ich eigentlich erst, seitdem das Implantat drin ist. Und das ist eine umstrittene Diagnose, weil man, wie gesagt, den Kern, die Ursache nicht genau klar machen kann bisher wissenschaftlich. Was man aber weiß, und das ist eben der interessante Punkt, egal was jetzt die ursächlichen Parameter sein mögen, ob das rein körperliche Gründe sind, ob psychische Symptome mit hineinspielen, ist schwer zu sagen. Wenn ich die Implantate aber rausnehme, und auch ich hatte schon ein paar Fälle davon, dann ist auf einmal die Erkrankung verschwunden. Also sämtliche Symptome, so unterschiedlich sie sein mögen, werden dann deutlich besser in den allermeisten Fällen, beziehungsweise verschwinden ganz in einem relativ kurzen Zeitraum von ein paar Wochen nach Entfernung der Implantate. Und auch hier muss man natürlich immer als wichtige Maßnahme alle anderen organischen Ursachen ausschließen, bevor man sagt, okay, vielleicht ist es wirklich diese sogenannte Breast Implant Illness. Und wenn das alles abgeklärt ist und alle anderen organischen Ursachen nicht in Frage kommen, dann ist das manchmal die Möglichkeit, eben das Implantat herauszunehmen und zu hoffen, dass das der Grund für die Beschwerden war. Die letzte große Komplikation, die man nennen kann bei der Implantation von Brustimplantaten, ist das sogenannte anaplastische Großzell-Lymphom oder kurz ALCL. Und das ist eine ganz seltene Lymphdrüsenkrebsform, ein Non-Hodgkin-Lymphom, so nennt sich das, eine Form eines Non-Hodgkin-Lymphoms. Und auch das ist etwas, was wir extrem selten sehen, insbesondere bei Brustimplantaten mit stärker texturierter Oberfläche, also dort, wo die Implantate, die Implantathülle sehr rau ist. Und wir haben es auch, als das zum ersten Mal aufkam, vor allen Dingen bei einer bestimmten Implantatgruppe einer bestimmten Firma gesehen, die jetzt schon lange vom Markt genommen sind. Und auch da ist die Zuordnung schwierig, weil man nicht ganz genau weiß, wo kommt das her. Mittlerweile haben viele Firmen Einzelfälle von diesen Erkrankungen beobachtet. Die Erkrankung ist gut erforscht mittlerweile. Sie ist ernst, ja, das ist eine schwere Erkrankung, aber sie lässt sich gut behandeln, nämlich mit dem Entfernen des Implantates. Und man schätzt im Moment, dass eine von 50.000 Implantationen diese Erkrankung auslösen könnte. Auch da sind die Zahlen nicht hundertprozentig klar. Aber wir wissen zumindest, dass wir, sobald Frauen mit den entsprechenden Symptomen zu uns kommen, in diese Richtung denken müssen. Was passiert ist, dass sich meistens auch in Form einer chronischen Entzündung Flüssigkeit ansammelt um das Implantat herum. Die Lymphbahnen und Lymphknoten, das Lymphsystem ist ja bei solchen Lymphomen quasi betroffen. Und meistens habe ich dann auch, das immer nur in einer Brust, in den allermeisten Fällen eine Rötung und Schmerzen. Manche Frauen bekommen auch Fieber und merken über viele Monate, dass sich die Brust irgendwie verändert, mit einer deutlichen Entzündung, mit einem deutlichen Entzündungsreiz in dieser Brust, der so wellenförmig manchmal auftritt und dann wieder abschwillt. Wenn man das Implantat herausnimmt, dann entsprechende histologische Untersuchungen macht, das heißt Gewebeanteile entnimmt und vom Pathologen untersuchen lässt und die Flüssigkeit, die sich ums Implantat herum bildet, untersucht, dann kann man eben mit großer Sicherheit behandeln und in seltenen Fällen ist manchmal auch eine Bestrahlung oder Chemotherapie notwendig, aber zum Glück nicht häufig und somit ist das, wie gesagt, eine ernstzunehmende Erkrankung, aber eine sehr, sehr seltene. Interessanterweise vielleicht noch zum Abschluss. Brustkrebs ist keine Komplikation eines Brustimplantates. Eine Frage, die häufig gestellt wird in meinen Aufklärungsgesprächen und Beratungsgesprächen mit Patientinnen. Es wurde in den letzten Jahrzehnten kein Zusammenhang zwischen der Entstehung von Brustkrebs und Brustimplantaten festgestellt, aber eben mit einer gewissen Regelmäßigkeit und Konsistenz eine von diesen gerade genannten Komplikationen kann jemanden treffen, möglicherweise in einer seltenen Anzahl, glücklicherweise. Die Implantate gelten als immer besser von Jahr zu Jahr, muss man sagen. Die Firmen, wie vorhin schon kurz erwähnt, stellen um hinsichtlich der Art und Weise, wie Implantate hergestellt werden, von aus verschiedenen Schichten bestehenden Außenhüllen hin zu Außenhüllen, die aus einer Form, aus einem Material sozusagen nur bestehen. Das soll Implantatversagen, Materialermüdungen vorbeugen. Und wir haben mehr und mehr Implantate. Das gibt es übrigens auch in einer anderen Folge noch zu hören, wenn es um die Implantatarten geht. Wir haben Implantate, die mittlerweile nanotexturiert sind, um Kapselfibrosen zu vermeiden. Wir wissen, dass man früher dachte, wenn es runde bzw. glatte Implantate sind, die wir benutzen, dann ist die Chance für die Kapselfibrose größer. Es zeigt sich nun, dass dies nicht der Fall ist, wahrscheinlich wegen besserer Implantate. Also es passiert unheimlich viel in dem Markt und da es ein großer Markt ist, der sehr interessant ist für die Industrie und eben die Implantathersteller mit großen Zahlen an Implantaten segnet, die sie verkaufen können. Natürlich auch ein großes Interesse, nicht nur an der Implantatherstellung selber da, sondern auch an allem drumherum, um Patientinnen eine möglichst sichere Umgebung zu gewährleisten, in der man diese Implantate einsetzen kann. Zusammenfassend, Implantate an der Brust sind sehr häufig eingesetzt, mit die häufigsten Operationen, die wir in der ästhetischen Chirurgie machen, bei Frauen sowieso die häufigste. Und wir können das gut machen, wir können das mit einer guten Sicherheit heutzutage machen. Es geht natürlich immer darum zu gucken, wer bekommt welches Implantat, das war jetzt heute nicht Thema, welches Implantat ist sinnvoll, aber wenn man weiß, welchem Risiko man sich aussetzt und wenn man aber eben auch weiß, dass diese Risiken nicht so besonders hoch sind, kann man, und das ist mir auch als Implanteur, als Arzt, der diese Implantate einsetzt, wichtig, man kann es auch guten Gewissens vertreten, weil die Komplikationsraten so gering sind. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen, gerade und im Besonderen, falls du dich für eine solche Operation interessierst und noch so ein bisschen haderst, ob du das machen sollst. Natürlich sind diese Sachen immer in einem Beratungsgespräch nochmal genauer zu klären, auch was persönliche Risiken oder persönliche Vorgeschichten angeht. Deshalb lade ich immer gerne dazu ein, einen Beratungstermin bei mir zu vereinbaren, um das individuelle Risiko und die Möglichkeiten abzuschätzen. Ich freue mich dass du dabei warst. Freue mich gleichzeitig auf die nächste Folge und wünsche alles Gute für den Moment. Bleib so schön, wie du bist. Tschüss.